So, es geht weiter mit der Frage autonome Waffensysteme. Was versteht man eigentlich darunter? Warum sehen die ein ernsthaftes Problem? Und den Versuchen zu ihrer Regulierung. Und ich verrate wahrscheinlich gar kein Geheimnis, dass ähnlich wie Jürgen es beschrieben hat für die Frage der Militarisierung des Weltraums, es keineswegs so ist, dass die westlichen Staaten die Getriebenen sind, die in dem Bereich quasi aus ihrer Sicht rüsten müssen, weil es die anderen auch tun, sondern es ganz im Gegenteil der Fall ist, dass es ein Eigeninteresse gibt an der Hochrüstung im Bereich autonomer Waffensysteme und wenig Interesse westlicher Staaten gibt, in diesem Bereich zu regulieren. Aber trotzdem noch mal im Detail und als wesentlicher Ausgangspunkt, das hat sich bei uns in der Informationsstelle Militarisierung eingebürgert, immer zu schauen, wie sind die deutschen Interessen, wie ist das deutsche Vorgehen, wie sind die deutschen formulierten Strategien. Und im Bereich künstlicher Intelligenz in den Landstreitkräften, die eine wesentliche Schnittstelle ist zu dem Bereich autonomer Waffen, ist erst vor wenigen Wochen veröffentlicht worden, ein Positionspapier des Heeres zur Frage der künstlichen Intelligenz in den Landstreitkräften. Das wurde schon ein bisschen länger, schon ein paar Monate vorher diskutiert, aber vor ein paar Wochen erst veröffentlicht. Kurzer Auszug daraus. Ein zentrales Element der zukünftigen Gefechtsführung ist die Kombination klassischer Gefechtsführung mit Wellen von Cyberangriffen und Angriffen durch große Mengen automatisiert und autonom gesteuerter Systeme. Dieser Ansatz wird derzeit in der NATO unter dem Begriff Hyperwar diskutiert. Die KI, also künstliche Intelligenz, ist hier sowohl der Enabler, der für den Einsatz automatisiert und autonom gesteuerter Systeme, als auch für die Beschleunigung des Führungsprozesses durch den gezielten Einsatz KI-basierter Entscheidungssysteme. Ein Hyperwar nutzt KI, um eine hohe Anzahl an Wirkmitteln im Verbund einzusetzen. Hierbei wird, und das ist wichtig, in Sekundenbruchteilen situativ entschieden, welcher Verbund von Wirkmitteln welche Ziele bekämpft. Militär sagt so ungern Bomben oder Munition, die reden dann von Effektoren oder Wirkmitteln. Also sprich, hier geht es im Kern darum, wie wird zukünftig in kürzester Zeit entschieden, wie Waffen eingesetzt werden, durch wen sie eingesetzt werden und gegen wen sie eingesetzt werden. In solchen sehr intensiven Gefechtsphasen kann ein Mensch die ihm zur Verfügung stehenden Wirkmittel, also wieder Waffen, nicht mehr effektiv disponieren und Einzelzielen zuweisen. Weil das aus Sicht der Militärs so ist, spielt die Frage autonomer Waffensysteme und als wesentlicher Entscheidungsträger künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle für das Militär. Dass es in dieser Deutlichkeit auch in Deutschland formuliert wurde und auch eine Reihe von Arbeitsaufträgen daraus abgeleitet wurden, ist relativ neu, aber macht zumindest für uns als Friedenskräfte sehr klar, dass es ein wichtiger Punkt ist, gegen den wir auch Bewusstsein schaffen müssen und Kampagnen starten müssen. Das könnte ein Bild sein aus zukünftigen Gefechtsfeldern, wo ein hochtechnisierter Soldat im Verbund mit diversen anderen autonomen oder auch nicht autonomen Systemen agiert. Im Detail, wenn das so aussieht wie ein Videospiel, ist das nicht zufällig. Im nächsten Panel wird Michael Schulze von Glaser dazu ein bisschen genauer eingehen, wie so diese Schnittstelle von Videospielen zu realen Gefechtssituationen aussieht. Wichtig ist, in so einer Situation ist zwar auch ein Mensch vorhanden, aber die autonomen Waffensysteme treffen selbstständig die Zielauswahl und führen den Angriff durch. Und der Mensch ist bei der Entscheidung nicht beteiligt, aber er ist das Opfer in einer solchen Situation. Also es ist nicht so, dass der Mensch damit draußen ist, sondern der Mensch ist ganz zentral drin in dieser Situation. Deswegen sagt das Internationale Rote Komitee des Roten Kreuzes und auch viele andere international organisierten und aktiven Vereinigungen, dass das Ganze gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt und mit ihm unvereinbar ist. Es geht, also im Kern mir jetzt, um die Frage der letalen autonomen Waffen, also autonome Waffensysteme, mit denen getötet werden kann. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass es ein Überschreiten einer moralischen Linie ist. Viele, viele Fragen offen sind. Wer ist dann schlussendlich verantwortlich für die Opfer dieser Form von Kriegen, der Programmierer, der Algorithmen, diejenigen, die diese Systeme auf das Gefechtsfeld lassen oder schlussendlich gar niemand mehr. Wenn dem so ist, ist es ein massiver Angriff auf die Menschenwürde der Opfer, wenn niemand mehr schuld ist, niemand zur Verantwortung gebracht werden kann und von daher dann aber auch die Hürde, überhaupt in den Krieg reinzuschlittern, relativ niedrig wird. Es gibt eine massive Proliferationsgefahr, weil diese Form der Technologie relativ, sagen wir mal, wenn sie mal entwickelt ist, gar nicht mehr mit so hohen Kosten verbunden ist. Wir haben zum Glück international zum Beispiel und ganz relevant die Kampagne zum Stopp von Killerrobotern, die sehr viel Material gemacht hat, wo ich allen nur empfehlen kann, sich das im Internet auch genauer anzugucken. Die Bilder, die ich jetzt hier habe, sind zum Teil von dieser Kampagne. Die haben ein schönes Video zusammengestellt, was in der Zwischenzeit allerdings von der Wirklichkeit schon längst wieder überholt ist. Sie haben in diesem Video aufgezählt, dass die USA, China, Israel, Südkorea, Russland und Great Britain, Großbritannien autonome Waffen entwickeln, ist in der Zwischenzeit noch deutlich mehr Staaten geworden. Aber nichtsdestotrotz ist die Gefahr, dass diese Waffen entwickelt werden, dass sie eingesetzt werden, nicht ein fernes Zukunftsszenario, sondern etwas, was in den nächsten Jahren umsetzbar ist. Und das schlussendlich bedeutet, dass zumindest für diejenigen, die einen Krieg beschließen, die Schwelle zum Krieg sinkt. Was niemand weiß, ist, was passiert, wenn zwei autonome, komplexe Systeme aufeinandertreffen, wie dann so eine Situation sich entwickeln wird. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen. Es weiß niemand. Es lässt sich auch nur sehr begrenzt simulieren, was dann rauskommt. Wer weiß, was ein Chaospendel ist, hat ungefähr eine Idee, wie vorhersehbar so ein Szenario ist. Zu dem schönen Video, das die Kampagne zum Stopp von Killerroboter gemacht hat, gehören auch so Situationen, die, glaube ich, für US-Amerikaner gemacht worden sind, dass darauf hingewiesen wird, dass wenn diese Waffensysteme einmal unterwegs sind, niemand mehr sicher ist, also auch diejenigen, die über sie verfügen, nicht sicher ist und dass jeden eine plötzliche und überwältigende Angriff treffen könnte. Deswegen ist hier das Weiße Haus so als Trostszenario drin. Weil sich diese Entwicklung schon länger abgezeichnet haben 2015, und das hat zum Glück auch für einen gewissen Aufschrei gesorgt, 700 KI- und Informatikexpertinnen und weitere Persönlichkeiten einen offenen Brief gemacht, in dem sie sehr drastisch gewarnt haben, wohin diese Entwicklung geht. Sie sagten unter anderem, es ist eine schlechte Idee, ein Wettrüsten im Bereich der militärischen künstlichen Intelligenz zu beginnen. Dies sollte verhindert werden durch ein Verbot offensiver autonomer Waffen, die außerhalb wirkungsvoller menschlicher Kontrolle eingesetzt werden können. Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem Stephen Hawking, Elon Musk, Steve Wozniak, John Darlin, Noam Chomsky und viele mehr. Also im Prinzip wesentliche Macher in dem Bereich der Digitalisierung unserer Welt. Und diese wurde in der Zwischenzeit von vielen tausend Menschen, die in diesem Bereich sind, unterschrieben. Die sagten, ähnlich wie zu früheren Zeiten Wissenschaftlerinnen gesagt haben, wir wollen nicht, wenn ich Physikerin und Physiker bin, dass unser Wissen benutzt wird, um entsprechend Waffen zu schaffen. Wir wollen es als Chemikerin nicht, als Biologin nicht, so wollen wir das eben auch als Informatikerin und Entwicklerin in diesem Bereich nicht, sondern wir wollen effektive Zivilklauseln, die dazu führen, dass unser Wissen nicht missbraucht wird. Das hat in einzelnen Unternehmen zumindest schon dazu geführt, dass auch die enge Verbindung zwischen diversen Unternehmen und dem Militär auch wieder gekappt worden ist. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben da eine sehr wichtige Aufgabe in dem, wie sehr ihr Wissen militärisch genutzt werden kann oder nicht. Wie kann man autonome Waffensysteme überhaupt definieren? Die kürzeste Formel ist auf Englisch hier zu lesen, nämlich Weapon Systems that select and engage autonomously. Also autonome Waffensysteme haben die Fähigkeit, ohne direkte menschliche Kontrolle Ziele auszuwählen und anzugreifen. Und in vielen Fällen besitzen sie die Fähigkeit zur autonomen Mobilität, wobei das nicht immer so ist. Es gibt auch stationäre autonome Systeme. Aber an dieser Definition, die jetzt nun sehr oberflächlich ist, wird seit Jahren gestritten, was denn eines ist und was denn nur ein semi-autonomes System ist und deswegen dann unter eine internationale Regelung nicht fallen würde. Und an der Verwässerung der Abgrenzung arbeitet auch die Europäische Union relativ intensiv mit. Aber wichtig ist, für die Entwicklung dieser autonomen Waffensysteme gibt es Voraussetzungen. Das eine sind hochentwickelte Sensoren, auch Software zur Bilderkennung. Diejenigen, die in Tübingen schon länger in die Kämpfe gegen das Amazon-Forschungszentrum involviert sind, wissen, was auch in Tübingen für Komponenten entwickelt werden mit militärischem Potenzial oder entwickelt werden sollen. Es ist immer notwendig, weil es in der Zwischenzeit um eine gigantische Menge an Informationen, die über die Sensoren reinkommt, geht, eine künstliche Intelligenz, die diese Informationen auswertet. Es geht um sogenannte Effektoren, also sprich Waffen, um Bomben, Raketen und zum Teil eben auch um eigenständige Mobilität. Die Formationen, in denen solche autonomen Systeme eingesetzt werden können, das kann als einzelnes System eingesetzt werden, aber es wird sehr viel mehr darüber nachgedacht, das nicht als einzelnes System einzusetzen, sondern entweder als Schwarm, als sogenannter Wolfspack, also es ist quasi von verschiedenen Seiten gemeinsam Jagd, oder mit und ohne Verbund mit bemannten Systemen, das ist das sogenannte Manned-Unmanned-Teaming, auch da wird es im nächsten Panel noch mal intensiver darum gehen. Hier noch mal, hier nur schon mal als Vorgeschmack zwei Bilder. Einmal ein europäisches Bild von diesem Manned-Unmanned-Teaming, also dass man gemeinsam bemannte und unbemannte Systeme auf dem Gefechtsfeld hat. Das ist das obere, das Airbus-Bild, und das untere ist ein US-amerikanisches System, der Abrams-Tanker, Tanks, also Panzer, zusammen mit autonomen Panzern. Gibt es aber auf allen Ebenen, gibt es auch für Unterwasserszenarien, für auf dem Wasser, also im Prinzip überall, wo eingesetzt werden kann, gibt es solche Szenarien von Manned oder Unmanned Teaming. Aber warum ist es, ich habe mich hier vertippt, also bitte nicht lesen, warum gibt es bisher kein internationales Verbot von autonomen Waffensystemen, warum wurde das nicht erreicht? Wesentlicher Punkt ist, es wäre möglich gewesen. 2015 haben die Forscherinnen gewarnt, dass hier eine gefährliche Entwicklung losgeht. Seit 2016 hat die UN tatsächlich Arbeitsgruppen eingerichtet. Arbeitsgruppen im Rahmen der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen. Das ist ein Instrument der Vereinten Nationen, mit dem, was weiß ich, Laserwaffen, alle möglichen sonstigen konventionellen Waffensysteme eingehegt werden können, mit internationalen Regeln versehen werden können. Manchmal funktioniert es, häufiger funktioniert es nicht. Also häufiger sind in letzter Zeit neue internationale Regeln außerhalb dieses Systems entstanden. Also der Versuch, Streumunition einzuhegen, der Versuch, jetzt in letzter Zeit Atomwaffen mit einem Atomwaffenverbotsvertrag in den Griff zu bekommen, ist fast alles außerhalb dieses Systems entstanden. Aber zum Beispiel wurden Lasersysteme, die zur Erblindung führen können, im Rahmen dieser Konvention verboten. Aber im Rahmen dieses Vertragsverhandlungskonstrukt wird seit 2016 verhandelt. Erst vor wenigen Tagen, am 15. November, ging die letzte Runde der Verhandlungen zu Ende. Das Schöne ist, sie haben sich darauf geeinigt, weiter zu verhandeln. Sie sind nicht abgebrochen, dass man nochmal zwei Jahre weiter verhandelt. Aber wichtig ist zu wissen, wie die einzelnen Staaten denn agieren. Also wer ist denn die starke Opposition, dass da irgendwas dabei rauskommt? Und das sind die wesentlichen Akteure, die sich wirklich massiv querstellen, dass hier auch nur irgendeine Vereinbarung dabei rauskommt, die selbst die Definitionen torpedieren. Australien, Frankreich, Israel, Südkorea, Russland, Türkei, USA, Großbritannien. Und nach jetziger Konstruktion sind hier noch zwei EU-Staaten mit dabei. Selbst wenn Großbritannien geht, ist Frankreich wie bei der Weltraumfrage auch in der Frage der autonomen Systeme nicht verhandlungsbereit, sondern ist der festen Überzeugung, dass es ein Waffensystem der Zukunft, was zu einer Großmacht gehört. Und die deutsche Regierung ist deswegen auch wegen ihres Eigeninteresses einer engen militärischen Kooperation absolut dagegen, dass es in diesem Bereich entsprechende Regelungen gibt. Natürlich sagt sie in Sonntagsreden anderes, aber sie hat in den konkreten Gremien immer torpediert an der Seite Frankreichs, dass es entsprechende Regelungen gibt. In Sonntagsreden heißt es, natürlich wollen wir das Ganze in den Griff bekommen, aber allein dieses Positionspapier des deutschen Heeres zeigt, dass jenseits der Sonntagsreden auch Deutschland sich auf den Einsatz und die Entwicklung autonomer Systeme vorbereitet. Gleichzeitig haben bereits 30 Staaten erklärt, dass sie bereit sind, den Einsatz von Killerrobotern zu verbieten. Und zu diesen Staaten gehört zum Beispiel China. Kann man nachher gern diskutieren, warum das so ist. Aber das ist, obwohl es da ganz vieles gibt, was man dabei bedenken sollte und auch man China als hochgerüsteten Staat nicht trauen sollte als solches, ist es aber keineswegs so, dass es unausweichlich ist, dass man diese Hochrüstung machen muss, sondern es gibt Bereitschaft verschiedener, auch wesentlicher Akteure, sich auf gegenseitige Abkommen einzulassen. Vielleicht wissen Teil 50 Staaten sind das notwendige Quorum, um daraus einen rechtsverbindlichen Rahmen zu machen. Soweit ist es noch nicht, aber es gibt zumindest die Chance, etwas zu machen. Und abschließend, wenn autonome Systeme tatsächlich zum Einsatz kommen würden, dann wäre das im klaren Widerspruch zu dem, wie die Bevölkerung in der EU, aber auch in anderen Staaten es sieht. Über 70% der Menschen in 10 europäischen Staaten, die jetzt im Oktober im Vorfeld zu den letzten Verhandlungen befragt worden ist, haben gesagt, nein, wir sind auf jeden Fall der Überzeugung, dass die Regierungen darauf hinarbeiten sollen, dass es ein internationales Verbot gibt von autonom agierenden Systemen. 73% ist gut, die Jahre zuvor waren es weniger, also das Bewusstsein wächst dafür, dass hier ein Problem entsteht. Das Dumme ist nur, dass parallel eben auf verschiedenen Ebenen, auf Ebene der EU, auf Ebene der anderen benannten Akteure im Prinzip die Fakten dafür geschaffen werden, dass diese Systeme etabliert werden und was das für die Kriege der Zukunft bedeutet, und zwar theoretisch sowohl im Inland als auch im Ausland, glaube ich, muss sich niemand erklären, dass es hier wirklich eine neue Welle von Aufrüstung ist. Umso wichtiger ist es, dass wir Druck auf Regierungen machen, dass hier entsprechend tatsächlich zu internationalen Vereinbarungen von Kontrolle und Beschränkung gekommen wird. Dankeschön.